Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Radio Rabenholz mit Björn
und Miri.
Ihr Lieben, mit dieser Folge starten wir offiziell in die erste richtige Staffel unseres Contents. Die weitere Aufteilung nach Staffeln soll der einfacheren Navigation dienen und es neuen Hörerinnen und Hörern erleichtern, einen roten Faden zu erkennen und diesem zu folgen. Außerdem ist es so einfacher nachzuvollziehen, wo welche Folgen zu finden sind, wenn wir parallel dann verschiedene Staffeln bespielen. Denn der Podcast soll sowohl neuen Spielern helfen, als auch euch alten Hasen, die jetzt gerade am Anfang hören, neue spannende Ideen und Strategien mitgeben.
Ganz genau, denn diese Staffel hier legt den Fokus voll auf den Educational Content. Aber keine Sorge, das wird kein trockener Frontalunterricht, denn unser Anspruch ist es schon, auch die Brücke zu schlagen. Wir wollen sowohl Einsteigern das Fundament geben, aber auch gleichzeitig so tief graben, dass gerade die Veteranen unter euch, die schon hunderte oder noch mehr Partien auf dem Buckel haben, auch noch ein Aha-Erlebnis für die neue Strategie mitnehmen können.
Genau, und die könnt ihr im besten Fall dann auch in der nächsten Runde direkt anwenden. Das Herzstück dieser Staffel werden unsere Character Deep Dives. Wir haben uns Gäste aus der gesamten deutschsprachigen Blood on the Clock Tower Community eingeladen, um wirklich jede Rolle im Detail zu sezieren.
Genau, wir schauen uns an, welche Infos bekommt man eigentlich genau? Wie spielt man eine Rolle im guten Team? Aber, und das ist oft viel spannender, wie und warum bluffe ich diese Rolle als guter Spieler? Oder eben auch als böser Spieler.
Genau, vom Timing der Infoweitergabe über klassische Fettnäpfchen und Anfängerfehler für Spieler und Storyteller und sogar über die Designphilosophie hinter den Charakteren. Wir lassen nichts aus. Wir wollen euch handfeste Spielzüge und taktische Kniffe mitgeben, die ihr direkt in eurer nächsten Runde ausprobieren könnt. Und wenn ihr Lust habt, in einer der kommenden Folgen über euren Lieblingscharakter zu sprechen, schreibt uns an. Am einfachsten geht das über Discord. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung.
Aber bevor wir uns in die Details der einzelnen Rollen stürzen, müssen wir uns das Skript anschauen, auf dem sie leben. Wir sprechen also heute über das Skript, mit dem für fast alle alles anfängt, und zwar Trouble Brewing.
Trouble Brewing ist sozusagen das erste Mal für die meisten, wenn sie mit Blood on the Clock Tower in Berührung kommen. Es ist eben auch genau das Skript, das für viele nie langweilig wird. Denn selbst nach der 500. Runde Clock Tower gibt es immer noch spannende Partien, die man so noch nie erlebt hat.
Und damit würde ich sagen, steigen wir ein in Trouble Brewing.
Ja, lasst uns zuerst einmal ein bisschen zurückgehen. Einige von euch haben es vielleicht schon in einer der vorherigen Folgen gehört. Trouble Brewing ist das erste Skript, was damals entstanden ist. Im Prinzip war es der Versuch von Stephen Medway, also dem Schöpfer von Blood on the Clock Tower, die Elemente zu lösen, die in anderen Social Deduction Spielen etwas kurz gekommen sind. Interaktion, Integration und für einige sicherlich auch der Spielspaß, wenn man 2 Stunden zuschauen darf, wenn man direkt Runde 1 raus ist.
Absolut, ja. Trouble Brewing baut ja quasi auf der Idee von Werwolf und den anderen alten oder älteren Social Deduction Spielen auf, ist aber, wie wir ja auch schon gesprochen haben, ein bisschen weiterentwickelt und auch mit weniger Langeweile für die Spieler verbunden. Außerdem ist es auch einfach komplexer. Und gerade wenn man die Rollen durchliest, kann man viele Parallelen finden, zum Beispiel aus einigen Charakteren aus Werwolf, wie zum Beispiel der Seherin.
Und obwohl Trouble Brewing komplexer ist als seine geistigen Vorfahren, ist es dennoch das Einsteigerskript von Blood on the Clock Tower. Und dessen Eleganz findet ihr in der Einfachheit. Denn viele Informationen sind entweder binär oder lassen sich logisch deduzieren. Und dennoch reichen da ein paar Fehlinformationen und mögliche Quellen dieser in Form vom Poisoner, dem Drunk, dem Spy oder dem Recluse dafür, dass jede Runde spannend bleibt.
Außerdem gibt es ja auch für fast alle der Szenarien, die auftauchen können, immer auch alternative Erklärungen. Also das Kernprinzip von Trouble Brewing ist, nichts ist 100% sicher. Sprich, jedes Ereignis, wenn zum Beispiel nachts mal keiner stirbt, kann immer auch mehrere logische Ursachen haben.
Und das ist ja alles Information. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Informationsgewinnung und den Informationen selbst. In Trouble Brewing gibt es sowohl passive als auch aktive Informationen. Passive Informationen ist relativ leicht zu verstehen. Das sind einfach solche Informationen, die man ohne direkte Interaktion erhält, die einfach entstehen. Im weitesten Sinne sind dies dann zum Beispiel die Top 4, also die obersten 4 Rollen auf dem Skript, wie zum Beispiel die Washerwoman, auf Deutsch dann das Washwipe. Genau. Aktive Informationen sind dann wiederum Rollen oder betrifft Rollen, die auf Interaktion basieren und sich potenziell verändernden Variablen wie die Nachbarn des Empathen könnten wechseln und dadurch eine andere Zahl entstehen, obwohl der Empath selbst niemanden aktiv auswählt. Gleichzeitig sind aktive Informationen natürlich auch das, was jetzt wahrscheinlich woran die meisten von euch denken, wenn ein Charakter wie zum Beispiel der Fortune Teller, also die Wahrsagerin, Spielerinnen und Spieler aktiv auswählt.
Ja, ich habe ja auch gerade gesagt, dass eines der Kernprinzipien von Trouble Brewing ist, dass nichts 100% sicher ist. Ich meine, natürlich gibt es auch ein paar definitive Informationen, also das sind die Hard Confirmations oder harte Bestätigungen. Das haben wir hier bei Trouble Brewing bei genau zwei Rollen, und zwar bei der Virgin und beim Slayer. Bei der Virgin ist es so, wenn jemand durch die Virgin exekutiert wird, ist die Jungfrau hart bestätigt. Also quasi, sprich, ein Spieler nominiert die Virgin und stirbt sofort. Und das gibt's auch nur in genau dieser Kombination. Es gibt keine andere Möglichkeit für diese Interaktion. Heißt für dich, du kannst gefahrlos zur Virgin gehen und danach dann privat deine wahre Rolle offenbaren. Da landen dann gerne mal die ganzen Infos von dem guten Team, aber natürlich auch mal vom Bösen. Das hilft auf jeden Fall, das Spiel zu lösen und auch eben die sogenannten Double Claims, also doppelte Rollenbehauptungen aufzudecken. Aber Achtung, über den Spieler oder die Spielerin, welche durch die Nominierung der Virgin exekutiert wurden, sagt diese Interaktion, sofern sie erfolgreich waren, nur aus, dass die Person zu dem Zeitpunkt entweder ein Townsfolk oder der Spy war, der eben als Townsfolk registriert hat. In beiden Fällen kannst du aber auch der Person gefahrlos deine Rolle offenbaren. Die Informationen kannst du dann natürlich sicherheitshalber zurückhalten, sofern sie für einen möglichen Spy nicht durch das Grimm sowieso ablesbar ist.
Genau, und die zweite Rolle, die auf Trouble Brewing definitiv bestätigt werden kann, das passiert nicht so oft, erschließt sich auch gleich warum, ist der Dämonenjäger. Denn wenn dieser auf einen Spieler schießt und der Spieler stirbt, so muss der Dämonenjäger eben der sein, der er behauptet zu sein. Und der Spieler, auf den geschossen wurde, muss zu diesem Zeitpunkt entweder der Demon gewesen sein oder als solcher registriert haben. Also ein Schuss auf einen Recluse könnte auch mit dem Tod dieses Recluse enden, da er ja je nach Storyteller-Entscheidung als Demon registrieren kann. Und der Grund, weshalb das offensichtlich nicht so häufig vorkommt, ist A, es kann so viel dazwischen kommen mit Vergiftung und Betrunkenheit, aber auch, dass man auf den falschen Spieler schießt natürlich. Und wenn die Bestätigung da ist und tatsächlich der Dämon getroffen wurde, wenn keine Scarlet Woman im Spiel ist, naja, dann ist das Spiel vorbei, dann braucht man danach dem Slayer auch nicht unbedingt seine Rolle mehr sagen, denn Spiel ist ja vorbei.
Genau. Und dazu kämen wir zur dritten Form der Information, die man in allen Spielern von Blood on the Clock Tower erhält. Und zwar sind das Informationen über Nominierungs- und Abstimmungsverhalten. Und hier kommt in Trouble Brewing ein Charakter ins Spiel, den aus unserer Sicht viele unterschätzen, und zwar den Butler. Als Outsider, dessen Fähigkeit abzustimmen an einen einzelnen anderen Spieler geknüpft ist, achtet dieser ganz besonders darauf, wer wie abstimmt. Und bietet so eine einzigartige Perspektive und die erste Lernerfahrung, wenn es darum geht, das Nominierungs- und Abstimmungsverhalten lesen zu lernen. Die meisten Spieler werden das sonst erst im Verlauf von einigen Runden des Skripts Bad Moon Rising lernen. Der Butler ist also aus unserer Sicht nicht mal unbedingt ein Outsider oder gar ein Lückenfüller, sondern richtig gespielt ein ganz schön starkes Werkzeug zur Lösung des Spiels, wenn er in den richtigen Händen ist. Aber dazu erfahrt ihr erst in unserem Character Deep Dive zum Butler mehr.
Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, der kommt nicht sofort. Das Thema Fehlinformation haben wir ja bereits ein wenig angesprochen. Schauen wir uns jetzt mal im Detail an, warum diese Mechanik Blood on the Clock Tower und dem Genre an sich, also Social Deduction, so gut tut. Wir haben ja verschiedene Rollen, die da mit interagieren. Und die haben wir auch alle direkt auf dem ersten Skript oder nicht alle, die es im Spiel gibt natürlich, aber einige schon direkt auf dem ersten Skript. Das sind der Drunk, also der Trunkenbold, der Poisoner, Giftmischer, der Recluse, das müsste der Einsiedler sein, und der Spy, also der Spion. Und die kann man wiederum quasi in zwei Kategorien unterteilen. Einmal betrunken und vergiftet, das wären also der Drunk und der Poisoner. Und das andere sind die Rollen, die falsch registrieren können, aber nicht müssen. Also der Spy und der Recluse. Fangen wir mal mit denen an, die betrunken oder Vergiftung sind. Betrunkenheit oder Vergiftung ist folgendes. Betrunkenheit bedeutet im Prinzip nichts anderes als, du hast in dem Moment keine Fähigkeit. Und der Storyteller spielt dir aber vor, dass du genau diese, die du glaubst zu haben, auch hättest. Du ziehst auch, wenn du den Drunk ziehst, nicht das Token des Drunk, also des Trunkenbolds aus dem Beutel oder bekommst das online zugeteilt, sondern du kriegst ein Token eines Bürgers, ne, also eines Townsfolks. Und denkst dann, du bist dieser Townsfolk und kriegst aber wahrscheinlich, nicht immer, falsche Informationen. Der Storyteller kann dir dadurch, dass du keine richtige Fähigkeit hast, egal was an Informationen geben, könnte dich auch nicht aufwecken, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass du das relativ schnell herausfindest. Der Giftmischer macht im Prinzip das Gleiche, aber der ist nur eine Nacht aktiv. Also der wählt immer jede Nacht einen Spieler und dieser Spieler ist dann für diese Nacht vergiftet und das ist quasi das Gleiche wie betrunken, nur Gift bedeutet, es kommt von einer bösen Seite. Mechanisch gesehen ist das beides identisch. Während der Betrunkene also so ein bisschen ein Balancing-Tool vielleicht für Storyteller ist und tatsächlich auch einen Outsider-Effekt haben kann, weil man eben so überzeugt davon ist, dass man ja ein guter Spieler ist, dass man richtige Informationen hat und sich dadurch gegen das gute Team stellt, gerade wenn man Falschinformationen hat, die in eine andere Richtung deuten, da kann man nicht nur deswegen rausgevotet werden, sondern auch Welten bauen oder Welten anbieten, die dem bösen Team helfen. Und genau das soll ja ein Außenseiter machen. Er soll es dem guten Team schwieriger gestalten, das Spiel zu lösen. Und der Poisoner, der Giftmischer, das ist die chirurgische Waffe des Bösen. Er ist einer der Gründe, weshalb böse Spieler Informationen miteinander teilen müssen und eine Grundlage auch dafür, aktiv Welten bauen zu können. Denn wenn die Guten zu offen mit ihren Informationen sind, zu offen mit ihren Rollen sind, dann weiß der Poisoner genau, wo er wen wann vergiften muss. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, die Welten, die im Dorf diskutiert werden, so zu gestalten, dass sie schön in das passen, was du dir als böses Team wünschst. Und manchmal liegt die Kunst sogar darin, den Giftmischer so zu verstecken, dass gar keiner glaubt, dass es einen gibt. Oder dass du so viel und so wilde Sachen durch Gift erzeugst, dass es einfach so viele Welten gibt, die es unmöglich machen, dass das gute Team sich sicher sein kann, welche davon denn nun alles stimmen.
Und wo du jetzt gerade sagst, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, welche Welt gerade stimmt, da gibt es natürlich auch Rollen, die zu dem Prinzip der Misinformation sozusagen, wie du schon gesagt hast, mit ins Trouble Brewing Skript genommen wurden. Und zwar haben wir da den Spy und den Recluse. Du hast eben auch schon angedeutet, der Recluse ist auch ein Outsider, der, so wie du sagtest, dafür da ist, um das Spiel für gut ein bisschen schwieriger zu machen. Und das ist bei dem Recluse eben so, dass er als Böse, als Dämon, als Minion registrieren kann, aber nicht muss. Und das erliegt immer dem Storyteller und dem Balancing des Spiels, wann der Recluse eben gut oder wann er evil registriert, wann es Sinn macht, wann nicht. Ein Beispiel zum Beispiel ist normalerweise, dass wenn ein Fortune-Teller einen Recluse abfragt, dass er da meistens ein Ja bekommt. Oder auch, dass ein Slayer auf einen Recluse schießen kann. Da ist es aber so, dadurch, dass er dadurch ja sowohl sich als Slayer als auch den Recluse als Recluse hart bestätigt, ist es dann eher, dass es in dem Moment um gut schon ziemlich schlecht stehen muss, dass der Storyteller das durchgehen lässt. Das heißt, deswegen auch das kleine Wörtchen, er kann als Böse registrieren, muss aber eben nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Figur auf der bösen Seite, die auch mit Misregistration oder Misregistration arbeitet. Das ist eben der Spy. Und das ist das Spiel mit dem Grimoire-Wissen. Also wie viel Informationen darf das Böse preisgeben, ohne aufzufliegen? Denn der Spy bekommt, solange er lebt, jede Nacht Einblick in das Grim. Das heißt, er weiß, wer sitzt wo, wer hat welche Rolle, wer ist drunk zum Beispiel. Und das ist natürlich sehr, sehr mächtige Info. Aber man darf natürlich auch nicht dann durch Town gehen und dieses Wissen zu laut verbreiten, denn dann kann man sich auch verdächtig machen. Genau, also das ist auch natürlich so ein bisschen eine Lernkurve. Wie kommuniziert man das Grimm? Wie kann man daraus einen Plan machen? Wie blufft man? Also von daher ist das auf jeden Fall auch eine sehr spannende Rolle, die gut registrieren kann. Und da sind wir eben bei dem Punkt. Zum Beispiel ein Spy neben einem Empathen zum Beispiel kann beim Empath dennoch eine Null hervorlocken, da er auch genauso wie der Recluse gut registrieren kann, aber nicht muss. Und das ist auch wieder dann beim Storyteller.
Das heißt ja auch, der kann dann sogar als spezifische Rolle angezeigt werden. Ne? Also ich kann theoretisch sogar eine Rolle, die wie zum Beispiel eine dieser Top 4 einen guten Spieler bestätigt, nehmen wir mal das Waschweib, ne? Die Washerwoman, die könnte sogar den Spy als Bürger, als Townsfolk sehen und gesagt bekommen, ja, der ist diese oder jene Rolle.
Genau. Also von daher wirklich muss man dann natürlich als Spy gerade hatte man dann die Verantwortung zu gucken, wen sieht denn die Washerwoman in dem Fall? Bin ich da mit drin in dem Ping? Und dass man da einfach ein bisschen aufpasst in dem Gespräch, was da die Washerwoman gesehen haben will und dann dementsprechend reagiert. Von daher auch immer auf die Tokens achten.
Da kommen wir auch nochmal zu einem Punkt später, wie, also da gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein, vielleicht nicht in dieser Folge, aber auf jeden Fall beispielsweise bei der Folge zur Washerwoman, wie sorge ich denn dafür, dass diese Bestätigung möglichst für beide glaubhaft ist? Ne, gehe ich einfach, weil wenn ich einfach hingehe und sage, du bist die Rolle, dann kann ein böser Spieler natürlich jederzeit sagen, ja, bin ich, na klar. Also selbstverständlich, vielen Dank für den Bluff und ich bin bestätigt, wunderbar. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt zu jemandem gehst und sagst, sag mir mal deine Rolle, ich sag dir, ob ich die gesehen habe, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, genau, richtig, stimmt.
Ja, da gibt es ein paar Tricks und Kniffe.
Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Genau, und die können wir dann ja im Detail noch ausarbeiten in, wie du sagtest, der nächsten Folge.
Genau, da haben wir schon mal angeteasert. Die nächste Folge wird nämlich die Washerwoman sein, zumindest hier in diesem Educational, in der Educational-Sparte. Genau. Kommen wir nochmal zu dem bösen Team. Das böse Team hat ja den Vorteil, dass es sich kennt, aber den Nachteil, dass sie natürlich keine echten Townsfolk- und Outsider-Rollen haben, also keine guten Rollen und dementsprechend das bluffen müssen. Und wie machen die das? Auf der einen Seite wird ihnen natürlich ein bisschen geholfen. Also der Storyteller greift den unter die Hände und gibt dem Dämon drei Bluffs. Aber nur dem Dämon. Das heißt, die Minions, die Schergen, die wissen nicht, welche Rollen nicht im Spiel sind. Das kann natürlich dann dazu führen, dass sie sich in einem Gespräch direkt mal in Double Claims begeben. Ich persönlich löse das so, ich gehe einfach grundsätzlich in Double Claims. Das heißt, es fällt nicht auf, wenn ich böse bin oder wenn ich gut bin, weil ich eh alles Mögliche behaupte. Das macht es mir einfacher, böse zu spielen. Das erschwert es mir natürlich, wenn ich gut bin, weil ich potenziell in allen möglichen Claims bin und Leute dann immer ein bisschen sass sind auf mich. Aber das ist okay. Wir haben bei Trouble Brewing einen einzigen Dämon. Der einzige Dämon auf dem Skript ist der Imp. Und da gibt es einen Begriff, den kennen die, die Trouble Brewing schon mal ein bisschen gespielt haben wahrscheinlich. Das heißt Star Pass. Und Star Pass ist im Prinzip nichts anderes dafür, als die Beschreibung, dass der Dämon sich in der Nacht selbst auswählt. Denn er kann sich selbst wählen und dadurch stirbt er, springt aber und gibt sozusagen das Dämonensein an einen seiner Schergen, an einen seiner Minions ab. Und das ist auch ein nicht zu unterschätzendes Tool, das die Bösen in ihrem Toolkit haben, denn es verschleiert natürlich, wer der Dämon ist und manchmal reicht es eben, so gerade so an dem Tag vielleicht nochmal vom Block zu kommen, in der Nacht dann zu sterben und dann muss das gute Team wieder die Spur suchen. Und vielleicht ist es zu spät.
Ganz genau. Und manchmal ist es ja auch so, dass es sogar passieren kann, dass der Imp am Tag hingerichtet wird, ne, oder dass er eben von einem Slayer getroffen wird. Und da hat Trouble Brewing auch noch eine ganz tolle Rolle. Sozusagen ein Netz und doppelten Boden für das böse Team, und zwar die Scarlet Woman. Die ist ein Minion und sie kann zumindest bis zu einer gewissen Anzahl von Spielern, ich meine 5, solange die noch am Leben sind, kann der Imp, auch wenn er am Tag stirbt, durch einen Slayer-Schuss oder exekutiert wird, auf diese Scarlet Woman springen, die dann der neue Imp wird. Und das ist natürlich auch gerade für Einsteiger auch dann nicht so schlimm, wenn sie dann mal gleich am Anfang einen Imp-Token ziehen, weil sie ja vielleicht das Glück haben können, so eine Scarlet Woman noch im Spiel zu haben. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man da nochmal stirbt. Das heißt, das ist gerade, also nicht nur, aber auch gerade für Einsteiger dann einfach ein bisschen sozusagen eine Entlastung, dass die Verantwortung da ein bisschen geteilt wird.
Ja, also wenn ich viele neue Spieler in der Runde habe oder eine komplette Anfängerrunde leite, mache ich es persönlich so, dass ich nahezu immer eine Scarlet Woman mit reinpacke, gerade wenn es mehrere Minions sind. Einfach nur, damit die arme Person, die da den halben Herzinfarkt kriegt, weil sie denkt, oh Gott, ich bin der Dämon, alle Verantwortung lastet auf mir, wurde mir gerade gesagt, na, bei der Spielerklärung, dann vielleicht denkt, huh, okay, einmal tief durchatmen, ich habe noch einen Rettungsschirm. Und das ist sehr, sehr gut.
Ein bisschen selbstbewusster dann auch spielen in dem Moment, ne?
Genau, du bist ein bisschen befreiter und ich glaube, das ist aber auch tatsächlich die Situation, du hast, wenn du evil wirst, das erste Mal, gibt es nochmal eine eigene Folge zu, was man da dann macht und wie man damit umgeht. Du hast, glaube ich, erstmal ein bisschen Puls. Also ich weiß, dass ich das erste Mal, als ich Dämon geworden bin, richtig am Schwitzen war und ich habe gedacht, boah, das ist aber anstrengend hier. Und mittlerweile ist es so, irgendwann gewöhnt man sich dran. Ich spiele mittlerweile Evil sehr, sehr gern, Dämon vielleicht nicht unbedingt. Je mehr Spiele ihr habt, desto einfacher wird es mit der Erfahrung. Also abwarten, das kommt irgendwann mit der Zeit und ist am Anfang stressig, ja. Aber wenn man durch die Phase kommt, wo es stressig ist, macht es, glaube ich, auch echt viel Spaß, weil das böse Team bluffen muss, bluffen darf. Als gutes Team darfst du natürlich sowieso auch bluffen. Aber du bist quasi Teil der Leute, die dem guten Team ein Rätsel aufbürden quasi und versuchen, ihnen das Spiel und das Leben schwer zu machen. Und wer mag es nicht, andere Leute ein bisschen zu mobben und ihnen das Leben schwer zu machen?
Hoffentlich nicht allzu viele Leute, ja. Aber im Spiel ist das erlaubt und sogar gewünscht.
Genau, und da ist es so, wie macht man das? Wie bluffe ich, was bluffe ich und so weiter? Auch dazu werden wir nochmal Folgen machen. Wie blufft man effektiv und wie spielt man als böses Team? Aber mal zu den Basics. Oft ist es so, dass du mit einfachen Bluffs relativ weit kommst. Solange du Tag 2, Tag 3 überlebst, ist es eigentlich ganz, ganz gut, wenn du gar keine so starke Rolle geblufft hast. Die wird meistens nur an den ersten Tagen exekutiert und in Anfängerrunden werden auch oft die Außenseiter exekutiert, obwohl diese auf Trouble Brewing häufig sogar bestätigt sind. Ja, weil es gibt ja einen festen Outsider-Count und solange da nicht das Evil-Team mit aktiv viel reinblufft, um das unsicher zu gestalten, hast du auf Trouble Brewing tatsächlich einfach die Bestätigung, ach so, die beiden Spieler müssen gut sein. Und das bedeutet, das böse Team muss diese sogar noch in der Nacht töten. Es sei denn, es gibt eine Rolle und da kommen wir dann wieder zu dem einen Außenseiter, der wirklich ein hervorragender, wahrscheinlich sogar der beste und, was ich vermute mal, am meisten genutzte Außenseiter ist, der Drunk. Und diesen Drunk, den kann das böse Team auch nutzen, um Lügen zu legitimieren. Sie können selbst einen Outsider claimen, dann sucht das gute Team vielleicht gar nicht nach einem zweiten, also nach einem zweiten oder dritten oder vierten Außenseiter, je nachdem, wie das Setup ist und vorgibt. Und wenn es diesen Drunk gibt und die Information aber gut versteckt ist, dann bleibt das gute, bleibt der böse Spieler vielleicht sogar sehr lange in diesem Außenseiter-Claim, in der Behauptung, ein Außenseiter zu sein, bestätigt. Dadurch, durch den Drunk können auch Bestätigungsketten entstehen, die einfach falsch sind, wo dann einfach gute Spieler, böse Spieler als gut bestätigt werden. Man kann eine der beliebtesten Interaktionen den Librarian, den Bibliothekar, betrunken machen und einen Demon-Bluff beim Demon oder einem der Minions zum Beispiel zeigen, als Außenseiter und sagen, ja, pass auf, du hast gelernt, da ist die Heilige, der Saint. Und da muss dann das gute Team erstmal dahinter kommen, dass das ein betrunkener Bibliothekar ist. Kommt zwar relativ häufig vor und wenn der Bibliothekar sich hinrichten lässt, dann mag das auch passieren, dass das ja ersichtlich ist, wenn wir zum Beispiel einen Undertaker drin haben. Aber wenn dieser gerade vergiftet ist, lernt er vielleicht sogar auch, nö, das ist der Bibliothekar, das ist gar nicht der Drunk. Und dann wird es wirklich schwierig.
Genau, wir merken also, gute Bluffs und gut gesetzte und gesagte Bluffs können wirklich für das böse Team das Spiel absolut entscheiden. Von daher ist das eine sehr wichtige Strategie, die nicht zu unterschätzen ist. Wir haben jetzt ganz, ganz viel aus Spielerperspektive gesehen und erfahren, wie Trouble Brewing funktioniert. Aber jetzt interessiert mich auch, weil du bist da viel mehr drin als ich, wie das denn von der Storyteller-Perspektive her ist. Ich meine, wir haben das schon so ein bisschen angeschnitten in unserer allerersten Folge. Aber mal grundsätzlich, wie würdest du als Storyteller ein Trouble Brewing Setup machen?
Also zuallererst gehe ich beim Setup immer, aber da gehen wir auch in einer extra Folge drauf ein. Es gibt, so wie es einen Schnelleinstieg für Spielerinnen und Spieler gibt, auch noch eine Folge, einen Schnelleinstieg für Storyteller. Den kriegt ihr bald, zeitnah, online gestellt. Da ist das nochmal viel mehr im Detail. Aber so das Grobe, was ich mache, ist, ich gucke immer erstmal, was ist so das Setup, was vorgegeben ist. Ne? Also wie viele Townsfolk, wie viele Außenseiter, wie viele Minions, wie viele Demons. Gut, Demons ist die Zahl immer eins, aber muss ich ins Skript packen. Und dann gucke ich, was möchte ich machen. Möchte ich irgendeine bestimmte Mechanik zeigen? Möchte ich irgendwie bestimmte Interaktionen als Lernerfahrung anbieten? Gerade bei neuen Spielern mache ich das so, dass ich versuche, denen verschiedene Sachen zu zeigen, um das, wenn dann nachher über das Spiel geredet wird, darauf hinzuweisen. Guck mal, das ist eine Lernsache und so weiter, um dann sukzessive, ne, Schritt für Schritt quasi das Level der Spielgruppe zu heben. Und die Leute so langsam an Sachen ranzuführen, wie ist Voting-Verhalten oder warum sollte man exekutieren am Tag oder warum sollte manchmal man nicht exekutieren und so weiter. Bei den Sachen, die ich mir beim Setup auf jeden Fall immer die Frage stelle und die ich nicht von vornherein beantworte. Ich glaube, das machen manche Leute regelmäßig, dass die eine Rolle in das Skript mit aufnehmen, mit dem festen Vorsatz, diese Rolle wird dann später der Drunk. Und das mache ich eigentlich nicht. Ich gucke, nachdem ich das Setup erstellt habe und nachdem die Tokens ausgeteilt sind, gibt es irgendwas, was eine wirklich coole Interaktion wäre, die ich durch den Drunk zeigen könnte beispielsweise. Oder gibt es irgendwo richtig gefährliche Informationen, sollte ich die vielleicht betrunken machen. Denn mein Ziel als Storyteller ist es natürlich, dass erstmal alle Spaß haben. Spaß haben die Leute meistens dann, wenn sie das Gefühl haben, sie konnten gewinnen, sie hatten eine faire Chance zu gewinnen und es war nicht irgendwie der Spielleiter parteiisch oder auf der Seite von dem einen Team sozusagen und hat eben allen immer diese richtige Information gegeben und alles in eine Richtung gelenkt. Das ist auch nicht die Aufgabe des Storytellers. Der Storyteller ist ein neutraler Moderator. Ne? Also ich versuche, das Spiel spannend zu gestalten, spaßig zu gestalten. Und das passiert am ehesten dann, wenn es ein wirklich interessantes Rätsel ist und wenn das böse Team mindestens eine mechanische Welt hat, auch am Ende des Spiels, durch die sie gut sein könnten oder die passen kann und durch die sie entlastet werden. Aber genauso sollte das gute Team zu meinem Empfinden nach die Chance haben, rauszufinden, wo die Bösen sitzen und wer das ist. Und das bedeutet manchmal, je nachdem, wie das Spiel auch im Verlauf läuft, dass ich auch betrunkenen oder vergifteten Spielern wahre Informationen gebe. Gerne auch dann, wenn sie vielleicht schon wissen, dass sie betrunken oder vergiftet sind, weil sie die Informationen dann umdrehen und dadurch nämlich die Falschen glauben. Das kann also wirklich auch mal schaden. Also die Hauptfrage, die ich mir stelle, ist dann wahrscheinlich, wenn ich einen Drunk drin habe, wen mache ich zum Drunk und was sind gebalancete Informationen? Wenn ich jetzt nämlich dem Detektiv, also dem Investigator, direkt die Scarlet Woman zeige und die Scarlet Woman zeige zwischen der echten Scarlet Woman und einem anderen Spieler, der bestätigt gut ist, weil der beispielsweise von einer Washerwoman gesehen wurde und sich vielleicht auch sogar noch exekutieren lässt oder weiß ich was, dann habe ich natürlich dadurch von Beginn des Spiels das Spiel für das böse Team schwerer gemacht. Das heißt nicht, dass ich das nie mache. Das heißt nur, dass es natürlich auch austariert sein muss. Na, dann würde ich da schon ein starkes Gegengewicht bei anderen Inforollen vielleicht legen und sagen, nee, die kriegen dann schon schlechtere Informationen oder schwierigere Informationen, je nach Möglichkeit. Dann würde ich vielleicht eine stärkere Rolle betrunken machen. Das, was auch so vom offiziellen Storytelling-Team von Blood on the Clock Tower kam und wo ich mich daran erinnere, dass das der Ben Burns mal gesagt hat, ist so quasi die Maxime: Am Anfang kannst du eher mal dem bösen Team ein bisschen helfen, weil wenn du einmal in die falsche Richtung sozusagen schießt und das böse Team in Anführungsstrichen dadurch stark in Bedrängnis bringst, dann ist es viel schwieriger oder vielleicht manchmal unmöglich, das wieder gerade zu biegen, als im weiteren Spielverlauf, also nach hinten raus, dem guten Team zu helfen. Und deswegen irre ich lieber sozusagen auf der Seite von böse als auf der Seite von gut. Mit der Spielerfahrung und mit der Erfahrung als Spielleitung kommt das dann. Genau. Und manchmal muss man es auch einfach so machen, aus meiner Sicht, das mache ich dann nicht bei Anfängerrunden, aber ansonsten, dass Entscheidungen einfach zufällig sind. Dann lege ich mal da das Token und so weiter und dann gucken wir, ob es passt. Und auf den meisten Skripten geht das auch. Einfach nur dadurch, dass ich dann unberechenbar bleibe, auch als Spielleiter, weil eine Sache, die alle Spielerinnen und Spieler es lieben zu machen, sind zu sagen, das würde der Spielleiter doch nie tun. Und wenn du es zufällig machst,
ja, super.
Ist die Antwort
also vielen
manchmal,
Dank für den Einblick, doch. Björn. Grundsätzlich würde ich jetzt mal sagen, wenn wir dazu zurückblicken, was wir jetzt in dieser Folge erörtert haben, ist Trouble Brewing wahrscheinlich schon als Basisskript auch sehr beginnerfreundlich, absolut. Das heißt, absolutes Starting-Skript für jeden, der seine ersten Schritte im Clock Tower macht. Es ist aber trotz allem immer noch ein Erlebnis auch für alte Hasen. Es wird nie alt. Es ist einfach wahrscheinlich eines der am besten balanciertesten Skripte überhaupt. Es ist wahrscheinlich auch am meisten Playtesting eingeflossen in dieses Skript damals in der Entwicklungsphase. Das heißt also, es ist das optimale Skript, um Blood in the Clock Tower als Spielprinzip kennenzulernen, Drunk und Poisoning zu erfahren, wie funktioniert Bluffing, wie funktioniert Abstimmung und Abstimmungsverhalten. Also es ist wirklich sozusagen das Rundum-Paket für Einsteiger, aber auch immer mal wieder ein spannendes Puzzle für alle, die schon mehr Trouble Brewing-Erfahrung haben.
Genau. Und wir wollen von euch jetzt zwei Sachen wissen. Auf der einen Seite interessiert uns, was waren eure ersten Charaktere oder eure ersten Erfahrungen mit Blood on the Clock Tower? Gibt es da irgendwas, woran ihr euch erinnert, wo ihr sagt, Mensch, das war eine coole Geschichte? Dann teilt sie mit uns auf unserem Discord-Server. Und wir haben es schon gesagt, die nächsten Folgen, da kriegt ihr dann Deep Dives zu einzelnen Charakteren. Aber nicht nur das. Wir wollen ja nicht nur Deep Dives zu Charakteren machen. Dieser Podcast ist ja kein reiner Content-Podcast, der jetzt jeden einzelnen Charakter durchgeht und euch einen Unterrichtseinheit gibt, wie man diesen Charakter unserer Meinung nach, wer sind wir, um das zu sozusagen festzulegen, zu spielen hat, sondern der Podcast ist für euch da. Das heißt, wir wollen wissen, welchen Content wünscht ihr euch? Wir haben überlegt, wir werden vielleicht mal ein paar Storyteller-Interviews machen, so Storyteller-Spotlights, Creator-Spotlights, Spieler-Spotlights, einfach mal um die verschiedenen Perspektiven, Charaktere und Ideen auf das Spiel kennenzulernen und rund um das Spiel zu erfahren, was es noch so gibt. Wenn ihr Interesse habt, in einer dieser Folgen dabei zu sein, auch da, schreibt uns über Discord und das kommt alles in eine ganz, ganz riesige Datei, die ich immer noch versuche, irgendwie logisch zu strukturieren und dann werden wir auf euch zurückkommen und mit euch gemeinsam gerne eine Folge aufnehmen. Außer ihr seid total langweilig, dann machen wir das nicht, dann melden wir uns auch übrigens nicht zurück. Genau.
Gleich mal Freunde machen hier.
Genau. Also, an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, Miri hofft das
natürlich
auch.
Natürlich.
Weiß ich nicht.
Natürlich.
Ich habe einfach gerade mal
klar
nicht mit gemeint. Genau. Und damit sage ich von meiner Seite aus Tschüss und wir hören uns bei der nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal, bis in der nächsten Runde oder bei der nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch.
Genau. Bis bald. Ciao.
Bis dann.